Nochmal guten Morgen euch allen und auch nochmal ein frohes, wenn es geht, gesundes, aber vor allem gesegnetes neues Jahr. Vielleicht ist auch die Jahreslosung euch noch im Ohr. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also das Thema Glauben wird in diesem Jahr besonders sicherlich in den Mittelpunkt gerückt, wobei das ja für Christen ganz normal ist, weil ohne Glauben und ohne Vertrauen, dass Jesus unser Retter ist, können wir auch nicht Christen sein. Nun habe ich einen Predigttext heute aus Jakobus Kapitel 2, die Verse 14 bis 24. Der ist überschrieben mit der Überschrift: Ein Glaube ohne Werke ist tot. Was für einen Wert hat es, liebe Geschwister, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke aufweisen kann? Kann solcher Glaube ihn etwa retten? Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen: Lasst es euch gut gehen. Hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen und habt genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot. Aber es könnte jemand sagen: Der eine hat eben Glauben und der andere Werke. Zeig mir doch einmal deinen Glauben, wenn du keine Werke vorweisen kannst, und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Gut. Aber die Dämonen glauben das auch und zittern vor Angst. Du gedankenloser Mensch, willst du nicht begreifen, dass der Glaube ohne Werke unbrauchbar ist? Wurde unser Stammvater Abraham nicht wegen seines Handelns als gerecht betrachtet, eben weil er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst also, der Glaube wirkte in seinem Tun zusammen, mit seinem Tun zusammen. Erst durch das Tun wurde der Glaube vollendet. Erst so erfüllte sich das Wort der Heiligen Schrift. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird und nicht aus dem Glauben allein. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, ist das nicht eine kalte Dusche für unsere Jahreslosung? Was soll diese strohene Epistel, so wie Martin Luther sie nannte, von Jakobus? Und als Martin Luther die Bibel ins Deutsche übersetzte, hat er auch aus diesem Grund den Jakobusbrief im Unterschied zur ursprünglichen Fassung ganz nach hinten sortiert. Die strohene Epistel. Und wir müssen uns nun fragen, ja, steht denn der Jakobus mit diesem Brief und mit dem, was er hier aufgeschrieben hat für die Christen seiner Zeit, im Widerspruch zu Paulus im Römerbrief? Der Wochenspruch für diese Woche ist ein Wort von Paulus aus dem Römerbrief. Und gerade der Römerbrief hatte ja Luther so stark inspiriert. Allein die Schrift, allein der Glaube. Was machen wir da nur mit diesem Jakobus und mit dem, was er hier aufgeschrieben hat? Und was soll ich jetzt machen? Soll ich euch Glauben predigen? Oder soll ich euch Werke predigen? Allerdings, so müssen wir festhalten, der Glaube an Jesus Christus ist die Voraussetzung des neuen Lebens mit Jesus. Und das wird ja von Jakobus auch gar nicht in Frage gestellt. Er scheint der Glaube bei den Geschwistern soweit das überhaupt selbstverständlich ist, für Jakobus eben ganz selbstverständlich zu sein. Er schreibt ja an Menschen, die an Jesus Christus glauben. Er stellt diesen Glauben auch gar nicht in Frage. Aber er sagt, dieser Glaube, liebe Geschwister, er hat Konsequenz. Und eigentlich, und ich denke, das wusste der Jakobus auch, eigentlich muss jeder von uns sich selbst die Antwort auf seine inneren Fragen geben und geben können. Glaube ich, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Glaube ich, dass Jesus Christus für mich gestorben und auferstanden ist? Glaube ich, dass Jesus als Sohn Gottes mein Leben in seiner Hand hält? Und liebe ich ihn von ganzem Herzen? Kannst du diese Fragen mit Ja beantworten? Dann gratuliere ich dir. Dann hast du neues Leben und gehörst zur Familie Gottes. Preis den Herrn. Vor vielen, vielen Jahren, als ich noch so jung war wie ihr da hinten, da gab es ein Lied, das hieß: Mit Jesus neu leben durch die Kraft, die er gibt, kann jeder, der kommt, weil er alle liebt. Das heißt, wer dieses neue Leben will, bekommt es durch Gottes Kraft, bekommt es durch seinen Geist. Und er kann es im Sinne Jesu eben auch nur mit dieser Kraft gestalten. Wen der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und ein rein äußerliches Bekenntnis, ja, ich glaube ja auch an den lieben Gott, das wird leblos sein. Und auch wenn du es ganz fromm formulierst, wenn es nur äußerlich und formelhaft ist, wird es leblos bleiben. Das Gebet und das Lesen der Bibel wird für dieses neue Leben mit Christus, mit Gott, jeweils die wichtigste Grundlage sein. Und dazu gehört eben auch die Gemeinschaft der Christen untereinander. Aber wenn Gott uns ganz persönlich anspricht, so bedarf es auch unserer ganz persönlichen Antwort. Und am Ende läuft es hinaus auf ein klares Ja oder ein klares Nein. Das gilt einerseits für den Glauben. Ja, ich vertraue dir, Gott. Du hast mich lieb. Du hast dich für mich aufgeopfert. Aber es gilt genauso auch für das gehorsame Tun. Und auf dieses gehorsame Tun stellt Jakobus ab. Ja, weil du es sagst, will ich es tun. Oder vielleicht auch nein, ich traue mich nicht. Deine Umgebung kann dir nicht ins Herz sehen. Sie weiß nicht wirklich, ob du und was du glaubst. Wenn du aber von Jesus gerettet bist, werden es andere an deiner Art zu leben merken. Deine Art des Handelns wird nicht unverändert bleiben. Oftmals ist das ein langer Prozess. Und Paulus, er spricht da von der Frucht des Geistes. Spricht von Liebe, von Frieden, von Freude, von Selbstbeherrschung. Da sind plötzlich Jakobus und Paulus ganz nah beieinander. Merkt ihr das? Also, sie stehen gar nicht so gegeneinander, wie der Luther das vermutet hat. Aber der Glaube an Jesus Christus hat eben eine tätige Konsequenz. Im Herbst waren Juliane und ich, also und wir als Familie mit Nina noch dazu, mit Tobias und seiner Familie ein paar Tage im Urlaub. Und die kleine Tochter, die wird jetzt irgendwann 2 Jahre, die half ihrer Mutter beim Tischdecken. Mutter sagte, Felinchen, machst du mit? Ja, und ganz stolz trug sie alles, was sie konnte, auf dem Tisch und hat das so exakt hingelegt mit ihrem jungen Alter, dass ich nur gestaunt habe, würde ich nicht mal hinkriegen. Aber wenn ich was von Feline will, dann guckt die mich gar nicht an. Die ignoriert mich. Die kann mich nicht leiden. Wirklich. Aber ihrer Mutter, der vertraut sie. Und wenn Mutter sagt, machst du mal, dann macht sie's noch. Und ich denke, wenn die 14 ist, ja, schön. Aber dann ist das vielleicht ganz anders. Aber dann habe ich bestimmt wieder mehr Chancen. Also insofern gleicht sich das dann aus. Ich habe da noch Hoffnung. Aber was ich damit sagen will, ist ja, dass wenn ich zu jemandem Vertrauen habe, ich auch bereit bin, auf seine Impulse zu hören, gehorsam zu sein, das umzusetzen. Und das ist für mich oftmals und tendenziell, so will ich es mal sagen, eine Freude. Nicht immer ist es eine Freude. Aber auch dann, wenn es mal keine Freude ist, wenn ich Vertrauen habe, ist es leichter, das zu tun. Und da berichtet nun Jakobus von einer ganz alten Geschichte oder bezieht sich darauf, nämlich auf Abraham, den Stammvater. Den, der uns als Glaubensvorbild auch im Neuen Testament dargestellt wird. Und er bezieht sich auf diese beeindruckende Geschichte, als Abraham so weit ging, dass er aus Gehorsam zu Gott bereit war, sogar seinen Sohn zu opfern. Wir wissen heute, dass in dieser Geschichte eine doppelte Prophetie steckt. Nämlich einerseits, dass uns deutlich gemacht wurde, schon ganz früh in den Glaubenstagen des Volkes Israel, dass Gott keine Menschenopfer will. Israel grenzte sich in seiner Zeit davon ab, was die Heiden taten, dass sie sogar Kinder opferten. Und sowas gibt's noch bis heute. Machen wir uns da nichts vor. Gott will keine Menschenopfer. Die eine Seite. Und die andere, in dieser Geschichte steckt der eindrucksvolle Hinweis auf Jesus Christus. Auf das einmalige und einzige Opfer, das Gott selbst gebracht hat, indem er sich opfert für die Schuld der Welt. Alles andere, sagt diese Geschichte eben auch, ist unwirksam. Hat nur verheerende Folgen. Aber wir wissen, dass Christus auferstanden ist und lebt und dass er beim Vater ist und dass ihm alle Herrschaft, alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, auch wenn es heute nicht unbedingt überall so aussieht. Und trotzdem bleibt die Frage, was wir aus Liebe zu Gott und zu Menschen einzusetzen gewillt sind. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere, was ihr braucht, zufallen, so sagt es Jesus. Wir sind schon gefragt nach unserer Motivation. Wofür lebst du? Was spielt die erste Rolle in deinem Leben? Und wenn wir so leben, dass wir uns, dass wir unser Leben, dass wir auch das, was uns lieb und teuer geworden ist, für Christus einsetzen, steht immer noch außer Zweifel, dass dabei Gott selbst immer der Schenkende bleibt. Denn wenn wir überhaupt etwas weiterzugeben haben, so ist es nichts anderes als das, was Gott uns zuvor geschenkt und in die Hände gelegt hat. Du hast deinen Job nicht gemacht. Hey, das erste Bild. Das erste bitte. Ich habe auch nicht drauf geachtet. Das Bild sollte die ganze Predigt lang zu sehen sein. Und ich wollte euch jetzt fragen, das ist nur das erste bitte. Das ist eben, wenn man so viel Technik hat. Ihr seht da gleich wieder einen roten Läufer an der Wand hängen. Und da wollte ich euch fragen, was ihr denkt, was dieses Bild mit der Predigt zu tun hat und mit unserem Predigttext. Ja, kommt da ein bisschen besser. Ihr hattet es nur kurz und seid jetzt ganz überrascht. Was könnte es damit zu tun haben? Die Frage hättet ihr euch ja sonst die ganze Zeit gestellt. Aber wir zeigen euch mal das nächste Bild. Du machst jetzt einfach mal das nächste und dann wisst ihr es. Es ist also ein Gewebeteppich. Schaut mal, hier ist ein Flechtbild zu sehen. Und das kann ja jeder sich auch vorstellen. Im Kindergarten haben wir sowas schon gemacht. Flechtbilder, Flechtarbeiten. Und in der Weberei, da wo also textile Stoffe entstehen, da passiert nichts anderes. Und da sehen wir, es gibt Schussfäden und es gibt Kettfäden, Längsfäden und Querfäden. Und ein Gewebe kommt immer dann zustande, wenn Schussfaden und Kettfaden sozusagen sich überkreuzen und das hintereinander möglichst viele, je mehr, desto größer wird der Stoff. Und an der Stelle merkt ihr sofort, worum es ging und worum es geht. Glaube ohne Werke ist tot, sagt Jakobus. Werke ohne Glauben sind auch tot, betont Paulus. Beide gehören zusammen. Und wenn ihr euch vorstellt, dass jetzt einfach in diesem Gewebe oder in diesem Flechtbild ein paar Kettfäden fehlen oder ein paar Schussfäden, dann wisst ihr, dieses Gewebe ist nicht mehr tragfähig. Es fällt auseinander. Man kann, wenn man es an die Sonne hält, die Sonne dahinter sehen. Man ist nicht geschützt. Wir schauen uns mal das nächste Bild an. Und da sehen wir mal, was es so alles für Gewebearten gibt. Das ist zum Beispiel ein technisches Gewebe. Das ist entsprechend festes Material. Da kann man Tonnen mit transportieren. Aber es gibt eben auch die verschiedenen Muster. Je nachdem, wofür man es braucht, ob für einen Teppich oder für ein Kleid. Es ist immer das Gleiche. Kettfaden und Schussfaden gehören zusammen. Sonst kriege ich kein vernünftiges Textil hin. Und dann schauen wir mal das nächste. Und wir sehen hier auch die Vielfalt. Und hier sehen wir Stoffballen, die Schneiderschere, das Rädchen, wo das Schnittmuster sozusagen, wo man Schnittmuster auf den Stoff legt und wo man dann den Stoff kennzeichnet, damit man ihn richtig zuschneiden kann. Wir sehen hier das Kissen mit den Stecknadeln, alles, was so dazugehört, wenn man aus einem Stoff dann vielleicht auch ein Kleidungsstück machen will. Und wir stehen am Anfang des Jahres. Wir stehen immer irgendwo am Anfang. Aber nun ist es Zufall, dass wir heute hier am Anfang eines neuen Kalenderjahres stehen. Und da stellt sich ja die Frage, wie wird das werden alles? Was kommt auf uns zu? Und was haben wir damit zu tun? Was für Aufgaben stehen vor uns? Wichtig, dass wir wissen, dass wir Gott vertrauen können. Und wichtig, dass wir Gott und uns zutrauen, dass er in dieser Zeit, die uns gegeben ist, uns so führen, leiten, und ich sage mal ganz profan, nutzen kann. Dass wir das auch tun, was aus dem Vertrauen zu ihm heraus wächst. Wichtig auch, dass wir wahrnehmen, dass es ganz unterschiedliche Kleidungsstücke gibt, so wie es unterschiedliche Aufgaben gibt, so wie es unterschiedliche Menschen gibt. Und nicht allen passt das Gleiche. Gottes Handeln ist Vielfalt. Aber das Prinzip bleibt immer gleich. Glaube und Werke gehören zusammen. Sonst gibt es nichts Tragfähiges. Und dieses Bild, was ihr hier seht mit Schere und Stecknadeln und den Stoffballen, soll eigentlich sagen, wenn wir auf diese Weise unterwegs sind, so dürfen wir Gott als dem großen, früher hätte man gesagt, Schneidermeister, ich würde heute sagen, als dem großen Modedesigner, dürfen wir zutrauen, dass er uns so in die Hand nimmt und so formt und so behilflich ist, dass wir am Ende des Jahres sagen können, er hat es gut gemacht mit uns. so wie er es ja schon mit dir und mit mir und mit uns allen gut macht, schon längst, weil er mit uns unterwegs ist und ja schon an uns und mit uns arbeitet. Ich möchte nun noch etwas ganz, ganz Persönliches sagen. Gebet ist ja auch ein Stückchen tun. Manche denken ja, wer betet, tut nichts. Wenn sie sagen, da kann man nur noch beten, ne? Dann haben sie aufgegeben. Ne? Nein, nein. Beten ist ein wichtiger Dienst und den tut ihr ja hier auch. Und vielleicht erinnert ihr euch ja, und ich hatte auch, glaube ich, beim letzten Mal auch dazu was gesagt, als ich mal hier war mit Rückenschmerzen, wisst ihr noch? Und dann dachte ich so beim Herfahren, naja, Abendmahl ist, da beten die immer für Krankheiten. Da wirst du mal sagen, dass du auch Rücken wirklich hast. Und es war ja auch so, hier wurde dann für mich gebetet und ich konnte in der Folgewoche wirklich alle Termine wahrnehmen und hatte auch lange seitdem zwar immer noch unterschwellige Beschwerden, aber ich konnte mich frei bewegen und das machen, was ich mir vorgenommen habe. Aber ich muss euch sagen, im Dezember, ja eigentlich schon im November kam es anders. Da kam es richtig dicke. Und dann lernte ich auch im Krankenhausaufenthalt, woher die Schmerzen kamen, die ich bekommen hatte. Die gingen richtig wie Kolikschmerzen ins Bein rein. Ein dolles Brennen und dolle Schmerzen, wirklich schlimm. Und beim MRT stellte sich dann ein großer Bandscheibenvorfall heraus. Nun, das ist jetzt so schmerzseitig behandelt, aber der Vorfall ist natürlich noch da, auch wenn man ihn nicht sieht, ne? Wie ihr seht. Ich stehe ja hier ganz munter vor euch. Aber ich musste in diesen Tagen und Wochen einsehen, Junge, das kann so nicht weitergehen. Du musst diese Beschwerden ernst nehmen. Und du musst, so schwer es dir fällt, dich einer Reha unterziehen. Ich habe doch so viel Arbeit und ich kann doch da gar nicht weg. Und das ist mein letztes Dienstjahr vielleicht. Da ist noch viel vorzubereiten und zu tun und zu machen. Und es ist wirklich so, da musste Gott durch sein Wort zu mir reden, und sagen, Junge, es ist jetzt soweit. Du musst das machen. Und morgen geht's los. Ambulante Reha. 3 Wochen. Und als ich gestern so über den Gottesdienst heute nachdachte, da hatte ich so diesen inneren Wink bekommen, erzähl das den Eisenhüttenstädtern und bitte sie, ihren Glauben in Anwendung zu bringen und für dich zu beten. Dass diese Zeit, diese 3 Wochen, nicht nur gesundheitlich helfen, das ist das eine, das Körperliche, aber auch innerlich helfen, um das oder so, um mich auf das vorbereiten zu können, was jetzt im Endspurt sozusagen vor mir liegt. Und dass es auch gelingen mag, dass ich ja die Arbeit, die ich jetzt habe im Wilke-Stift in Guben, so in die Hände der Nächsten zu geben, dass es auch ein gutes Werkstück ist. Das möchte man schon auch zur Ehre Gottes. Also so ist die Lage und so ist es ganz praktisch. Und ich dachte, ich bin heute hier richtig und bitte euch einfach um eure Fürbitte, dass Gott mich da gut führt und das bewirkt, was notwendig ist, damit der nächste Schritt gelingt und ich vorbereitet bin auch für die Zeit danach. Ja, so viel zur Anwendung des Jakobustextes und auch des Wochenspruches. Wen der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Amen. Amen.